ARD Sounds.
Astrid, dein Großvater war es, der ein Team trainiert hat, einen Vierer im Rudern, und zwar den Vierer, der 1936 Gold gewonnen hat. Olympiagold in der NS-Diktatur. Wir sind jetzt aber im Frühjahr 2026.
Im Würzburger Deutschhaus-Gymnasium. Erste Stunde.
Wie geht Sport und Geschichte irgendwie zusammen?
Ich war echt aufgeregt, weil da ein Referat anstand, eben über genau diesen Olympiasieg von 36. Vorne stehen Schülerinnen, mit denen ich im Bootshaus ihres Vereins und des Vereins meines Großvaters recherchiert habe. Junge Ruderinnen. Es war am Anfang so, dass die Mädchen, die ja erst 11, 12 Jahre alt sind, stolz waren, dass ihr Verein Gold geholt hat. Und dann, je mehr sie über die Massenmorde der Nazis erfahren haben, wurden sie nachdenklich. Ich war mir aber kurz vor dem Referat nicht sicher, wie gut es geklappt hat, dass sie diese Zeit, die NS-Diktatur, wirklich verstanden haben.
Hallo, wir stellen euch heute den Olympiasieg für Würzburg im Rudern 1936 vor.
Die Mädchen stehen vorne an der Tafel vor ihrer Klasse. Sie sind mindestens so aufgeregt wie ich.
Also Hitler war seit 1933 an der Macht. Also Deutschland ging es an der Zeit nicht so gut.
Ich war schnell richtig geflasht von dem Referat dieser ganz jungen Schülerinnen. Sie haben nämlich sehr schnell verstanden, was Olympia 36 eigentlich bedeutet. Sie haben im Archiv ihres Rudervereins viele Fotos gefunden und jetzt zeigen sie die in ihrer Präsentation.
Empfang in Würzburg. Nach Olympia 1936 wurden die deutschen Sieger in vielen Städten gefeiert, so auch in Würzburg. Überall in der Stadt hingen Fahnen mit Hakenkreuzen, also das sieht man da nochmal auf den Fotos. Und es kamen auch sehr, sehr viele Menschen zusammen. Offiziell wurden die Sportler bejubelt. In Wirklichkeit nutzten die Nazis den Empfang aber für Propaganda. Und aus der Sportfeier wurde eine politische Veranstaltung gemacht, die zeigen sollte, wie stark Hitler und das NS-Regime sind. Und wer nicht mitjubelte, machte sich verdächtig.
Wer nicht mitjubelt, der ist verdächtig. Für sie war das alles erstmal neu. Zur Erinnerung. In der 6. Klasse ist der Nationalsozialismus eigentlich noch nicht auf dem Lehrplan.
1933 wurde der Arierparagraf in Sportvereinen eingeführt. Das heißt, nur noch Menschen arischer Abstammung durften noch teilnehmen. Also auch keine Juden.
Es ist ihnen gelungen, den Spagat zu machen. Stolz auf den Sport, ja. Die 4 Olympiasieger, die finden sie sympathisch, aber sie zeigen auch, unter welchen politischen Umständen dieser Sieg zustande kam. Und dann ermuntert die Deutschlehrerin Ulrike Exner, die restliche Klasse Fragen zu stellen.
Was fällt euch auf, wenn man die Bilder hier anschaut? Also, oder welche Gefühle kommen bei euch da auf?
Ich finde es krass, dass halt der Hitler diese ganzen Sachen nur für seine Propaganda genutzt hat. Hm. Und eigentlich ist ja das Sport dazu da, um Frieden zu machen.
Diese 3 Folgen sind eine Geschichte einer Familie, deiner Familie, Astrid. Vor allem aber eine Geschichte über Erinnerung und Verantwortung. Verantwortung des Sports. Deutschland steht kurz vor einer Bewerbung als Gastgeber für die Olympischen Spiele. 2044, 2040 oder 2036. Nehmen wir mal an, wir bekommen tatsächlich 2036. Dann wären das genau 100 Jahre nach Olympia in Berlin, den Nazispielen. Ist es eine gute Entscheidung, dass sich Deutschland für 2036 um Olympia bewirbt? Ich bin Jasmin Brock, eure Host.
Und ich bin Astrid Freieisen. Ich habe nicht nur ein großes Interesse an Geschichte, sondern auch an Sportgeschichte. Für diese Folge habe ich einen ehemaligen Spitzensportler getroffen, der sehr viele Erfahrungen gemacht hat, nämlich wie politisch oder unpolitisch Olympia wirklich ist.
Das ist die Entscheidung in ARD Sounds. Unsere Staffel: Mein Opa, die Nazis und Olympia. Folge 3: Versöhnen. Wenn ihr die Staffel teilen, weiterschicken wollt oder uns abonniert, das hilft uns sehr. Eigentlich ist der Sport doch dazu da, um Frieden zu machen. So hat es Hannes gerade formuliert, einer der Mitschüler aus der 6C im Würzburger Deutschhaus-Gymnasium. Politik und Sport und vor allem Olympia 1936, darüber wollten wir mit aktuellen Spitzensportlern, Spitzensportlerinnen sprechen. Zum Beispiel von der Initiative Athleten Deutschland. Das hat so semi-gut funktioniert, weil niemand wollte. Astrid, als wir dann weiter überlegt haben in der Redaktion, wen wir anfragen könnten und uns dann am Ende nach vielen, vielen Anfragen jemand Bestimmtes zugesagt hat, da hast du dich total gefreut. Weil es war Michael Groß.
Ja, Michael Groß, das ist sowas wie der Held meiner Jugend, weil ich selber nicht nur gerudert habe, sondern damals auch Schwimmwettkämpfe geschwommen bin. Verglichen mit Michael Groß natürlich auf einem lächerlich niedrigen Niveau.
Aber mitgefiebert hast du.
Ah, wie alle in meinem Schwimmverein. Wir fanden es sensationell, dass da in den 80ern in der alten Bundesrepublik plötzlich jemand war, der die Weltspitze aufmischte. Michael Groß, der schwamm für den EOSC Offenbach. Er stammt aus Frankfurt, aus dem Stadtteil Sachsenhausen, genau wie mein Opa.
Du hast Michael Groß in Frankfurt getroffen. In dem Schwimmbad wäre eigentlich auch eine Option gewesen, so am Startblock, Interview am Startblock.
Ja, das hätte er sicher nicht so gut gefunden. Michael Groß sagt, Schwimmen nur noch im Urlaub heutzutage. Wir haben uns an der Goethe-Universität getroffen, da hat er studiert und heute ist er dort Honorarprofessor Wirtschaftswissenschaften. Er gibt seine Erfahrung als Unternehmensberater weiter. Sportliche Erfolge, die hat er eh genug vorzuweisen. Michael Groß wurde in seiner Karriere 3-mal Olympiasieger, x-mal Welt- und Europameister, hat 12 Weltrekorde aufgestellt. Viele kennen ihn unter einem Spitznamen. Der Albatros, das ist diese berühmte Fernsehreportage von Olympia 84 in L.A. 2 Gold- und 2 Silbermedaillen hat Michael Groß dort gewonnen. Er hat 2,1 Meter Körpergröße, Spannweite der Arme, 2,3 Meter sogar. Der Albatros, daher der Name, dieser super elegante Schwimmstil, das war schon einzigartig. Und er ist jemand, der, wie man so schön sagt, mehr sieht als nur die Kacheln im Schwimmbecken. Er sagt, je unpolitischer der Sport sein will, desto politischer ist er eigentlich.
Allein die Idee des Sports der Völkerverständigung. Politischer geht's ja nicht.
Für Michael Groß ist gerade das Olympische Dorf ein Blueprint, wie eine bessere Version der Welt aussehen könnte. Verschiedenste Menschen feiern zusammen spontan Partys, wohnen Zimmer an Zimmer friedlich beisammen.
Das ist natürlich vollkommen idealisiert.
Also diese Idee der Völkerverständigung, die olympische Idee, idealisiert, vor allem jetzt bei all den heißen Konflikten in der Welt.
Wenn das jemand vorhergesagt hätte, da hätte man denen gesagt, also schwärzer malen kann man das wohl gar nicht. Gerade dieses Ideal ist ja gerade in solchen Zeiten wie heutzutage extrem politisch.
Genau dazu wollten wir mehr wissen von ihm. Wie politisch kann und darf Olympia sein? Und natürlich immer verbunden mit der Frage, sollen wir uns ausgerechnet für Olympia 2036 bewerben? Um die Perspektive von Michael Groß besser zu verstehen, tauchen wir jetzt einmal tiefer in seine Geschichte ein. Was mich bei der Recherche überrascht hat, schon mit 16 Jahren hätte er zu den Olympischen Spielen fahren sollen.
Olympische Spiele sind ja für viele Jugendliche, die Leistungssport betreiben, ein Traum, das ist ganz klar. Insofern war das bei mir auch so, dass sich die Tür so schnell öffnen würde, damals 1980, das kann man natürlich nicht planen.
Aber bevor diese Tür 1980 so richtig aufgeht, also Olympia in Moskau, droht sie sich schon wieder zu schließen.
Da brauchen wir jetzt ein bisschen Kontext. Also, die Sowjetarmee, die marschiert 1979 in Afghanistan ein. Ein Jahr vor Olympia in Moskau. Was dazu führt, dass über 60 Staaten die Spiele boykottieren. Sie folgen damit dem Beispiel der USA.
Der damaligen Schutzmacht, also in Deutschland hätte sich niemals gegen die Amerikaner stellen können.
Die Bundesrepublik, die schickt 1980 kein Team nach Moskau. Buff. Aus ist der Traum für Michael Groß.
So. Und das war natürlich dann eine Enttäuschung.
Klar, für ihn als jungen Schwimmer.
Andererseits, mit 16 hat man natürlich noch seine ganze Zeit vor sich.
Er nimmt es also sportlich, aber Michael Groß bekommt mit, wie es anderen damit geht.
Beispiel Guido Kratschmer, der Zehnkämpfer, er wusste, das sind die letzten Olympischen Spiele, für den war das natürlich ein absolutes Desaster.
Ja, vor 6 Jahren, da wurde Guido Kratschmer, der Zehnkämpfer, in einem Interview vom BR gefragt, wie er sich gefühlt hat, als er 1980 erfahren hat, er darf nicht nach Moskau fahren.
Das war natürlich ein Schlag ins Gesicht. Ich war fix und fertig, ich war am Boden zerstört, weil ich nicht mitgerechnet hatte mit dem Boykott. Ja, das war meine große einzige Chance. Ich war in der Höchstform meines Lebens und durfte nicht hinfahren. Das war bitter.
Ja, ich glaube, das zeigt gut, wie bei allem Geopolitischen, auch im Sport, für die einzelne Person natürlich erstmal der Wunsch im Vordergrund steht, die Chance zu bekommen, sich zu beweisen. Und genau da setzt diese Staffel an. Bei der Frage, wie politische Entscheidungen Olympia formen. Wenn Spiele vergeben werden, wenn sie boykottiert werden oder im Gastgeberland belassen werden. Die 80er sind ein gutes Beispiel. Im Kalten Krieg werden die Spiele erst 1980 in Moskau vom Westen boykottiert und 1984 in Los Angeles bleibt dann die Sowjetunion mit mehreren Ostblockstaaten weg. Also, wenn man all das sieht, als Sportler ist man im Sport, vor allem auf internationaler Ebene, schon ziemlich machtlos. Gegen zum Beispiel Verbandsfunktionäre oder Politiker, Politikerinnen.
Das wollte sich der Albatros nicht gefallen lassen, diese Einflüsse, diese Machtverhältnisse.
Ich war da jemand, der relativ schroff darauf reagiert hat.
Als Michael Groß dann aufhört mit dem Schwimmen, studiert er und gründet eine Firma für Kommunikationsberatung und engagiert sich in den 90er und 2000er Jahren in Sportverbänden. Stiftung Deutsche Sporthilfe, Nationales Olympisches Komitee und auch für Olympiabewerbungen. Michael Groß nutzt seine Kontakte für ein Großprojekt, Olympia 2000 in Berlin.
Also da wollte man Olympia wieder nach Deutschland holen.
Diese völkerverständigen Idee, Berlin 2000 mit Mauerfall noch. Mauerfall war noch sehr, sehr frisch und jung.
Man wollte ein positives Bild nach der Wende zeigen.
Berlin will für das Projekt Olympia 2000 das internationale Netzwerk, die vielen Kontakte von Michael Groß nutzen.
So ein Netzwerk aufzubauen, das hat dann einigermaßen geklappt, nur die Bewerbung war einfach zu früh.
Es war vielleicht einfach zu viel auf einmal. Die Wiedervereinigung mit all ihren Umwälzungen, gerade in Berlin.
Aber Deutschland will es nach der gescheiterten Bewerbung um 2000 dann nochmal wissen. Es geht um Olympia 2012. Deutschland schickt dafür Leipzig ins Rennen, auch das ohne Erfolg. Von Michael Groß ist bekannt, dass er in den letzten Jahren immer wieder mal gesagt hat, Deutschland habe sowieso keine Chance, beim Internationalen Olympischen Komitee als Bewerber durchzukommen.
Trotzdem steht jetzt wieder eine Bewerbung im Raum, und zwar ausgerechnet für 2036. Da geht es nicht nur um Stadien, Hotels und Verkehr, sondern eben auch immer um diese historische Hypothek. 100 Jahre nach den Nazispielen von Berlin. Bei uns dreht sich in dieser Staffel ja alles um die Entscheidung des IOC, damals Olympia in Berlin zu belassen.
Genau zu dieser Kombination sportliche Chancen auf der einen Seite, historische Verantwortung auf der anderen, da hat Michael Groß eine klare Haltung. Er würde so eine Bewerbung heute zwar nicht mehr selbst managen, sondern eher als Beobachter, als Sportfan begleiten, aber er sagt, er ist Team Pro, trotz 1936.
International wird dieses Thema Berlin 1936 eine viel geringere Bedeutung haben. Also, ach ja, Berlin 1936.
Michael Groß meint, irgendwelche Parallelen ziehen zu 1936. Daran denke außerhalb von Deutschland eh niemand. Und das hält er auch für richtig.
Dazu braucht es keine Olympischen Spiele im Jahr 2036, um zu zeigen, dass Deutschland ein anderes Deutschland ist als 1936. Also deswegen ist für mich das Thema Berlin 1936 absolut kein Thema. Außer für Menschen, die immer nach hinten gucken. Aber Olympische Spiele sollten eigentlich positiv nach vorne gucken.
Für ihn ist also klar, 1936 muss kein Maßstab für eine Bewerbung 2036 sein. Olympia soll nach vorn gerichtet sein. Damit ist Michael Groß gar nicht so weit weg von dem, was Sebastian Kahl in Folge 2 gesagt hat. Der Enkel eines der Olympiasieger von 1936. Auch Sebastian Kahl traut Deutschland heute zu, die Spiele neutral, weltoffen und liberal auszurichten.
Aber Sebastian sieht eine Bewerbung trotzdem nicht ganz unkritisch, weil für ihn die Geschichte halt immer mitschwingt.
Ja, und Deutschland als Bewerber, hat das denn diesmal überhaupt Chancen? Vielleicht will das IOC für 2036 ja lieber Indien oder Saudi-Arabien. Astrid, Michael Groß hat das ganze Bewerbungsgeschäft ja durchaus aus nächster Nähe erlebt. Wie schätzt er die Chancen von Deutschland ein?
Michael Groß hat fürs Jahr 2000 ja schon mal die Erfahrung gemacht, dass Deutschland nicht so richtig vorbereitet war. Aber jetzt?
Deutschland hat jetzt, das, wie man so schön sagt, das Window of Opportunity. Also jetzt ist die Gelegenheit da, sich bereit zu machen.
Schon allein, weil Bürgerentscheide in München und NRW zeigen, dort wollen die Leute Olympia haben. Okay, außer in Hamburg. Aber Berlin bewährt sich auch.
Dass wir das brauchen, dass es da so ein Gefühl gibt, das wäre mal eine tolle Geschichte, Olympia in Deutschland. Nicht nur für den Sport, sondern für uns alle. So, und dafür ist es nie zu früh.
Für ihn ist dieses Verbinden an Olympia, diese Idee der Völkerverständigung, zwar idealisiert, hat er gesagt, aber gerade in Zeiten voller Kriege und Konflikte relevanter denn je. Und genau da, finde ich, sitzt der große Widerspruch im Herzen der olympischen Idee. Olympia soll einerseits politisch wirken, verbindend, fast heilend, aber andererseits bitte möglichst ohne sichtbare Politik. Und dieses Spannungsfeld, das wird nirgends so stark herausgefordert wie beim Wettkampf selbst, wo politische Zeichen und Äußerungen verboten sind. Es gibt da ein Beispiel, das noch gar nicht so lange zurückliegt. Daran erinnert ihr euch wahrscheinlich auch noch. Wen ich meine, ist der Skeletonfahrer aus der Ukraine, Wladyslaw Heraskewitsch, der bei den Winterspielen 2026 mit einem Helm antreten wollte, auf dem ukrainische SportlerInnen zu sehen waren. Erwachsene, aber auch Kinder, Menschen, die im Krieg getötet wurden, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Der ukrainische Sportler, der hatte darauf bestanden, diesen Helm im Rennen zu tragen. Das IOC hat ihn deshalb nicht starten lassen.
Michael Groß, der bei so vielen olympischen Wettkämpfen dabei war, der hat Verständnis dafür.
Es sollte ganz klare Regeln geben und die Regeln sind eigentlich aus meiner Sicht auch klar, dass man eben beim Wettkampf keine politischen Demonstrationen macht. Was ist eine politische Demonstration? Ist es schon ein Helm, der anders aussieht als ein normaler Helm? Es ist die Sportkleidung, genauso mit Werbung. Ja, gilt ja auch für nicht nur politische Äußerungen, sondern auch für wirtschaftliche Äußerungen, in Anführungszeichen, nämlich über Werbung. Die sollten dann auch außen vor bleiben.
Die Regeln des IOC schreiben das seit 1975 vor. An der Wettkampfstätte sind im Wettbewerb selber politische Meinungsäußerungen verboten.
Ansonsten könnte jeder für alles Mögliche dann demonstrieren auf seiner, Anführungszeichen, Berufskleidung. Und deswegen, das war okay.
Warum diese Regel 1975 überhaupt eingeführt wurde, das wird in vielen Quellen nicht explizit benannt. Aber allein wenn man sich die Zeitlichkeit anschaut, 1936 auf der einen Seite und dann 1975, da liegt ziemlich viel Zeit dazwischen. Also es scheint keine direkte Lehre aus den Hitlergrüßen bei Olympia 1936 gewesen zu sein.
Das stimmt. Ich habe tatsächlich eine Sporthistorikerin danach gefragt und sie hat mir bestätigt, dass diese Regel erst in den 70er Jahren kam, nachdem 1968 schwarze Sportler bei der Siegerehrung die Faust gereckt haben zum Black Power Gruß, eben um daran zu erinnern, dass es diese rassistische Diskriminierung gab.
Ja, was denkt ihr? Wie strikt soll die Politik rausgehalten werden aus solchen Riesenevents im Sport? Ihr könnt uns schreiben, was ihr denkt, und zwar an dieentscheidung@br.de. Und wenn wir hier schon mal einen kleinen Break machen, liebe Entscheidungs-Community, ich hätte da noch eine Podcast-Empfehlung für euch, vor allem für alle, die Sport mögen, lieben. Sport Insight, dein Deep Dive in den Sport. In diesem Podcast Sport Insight geht es um mehr als Ergebnisse und Spielemotionen. Der Podcast blickt immer wieder hinter die Kulissen, also auf so Themen wie Machtmissbrauch, Geldströme, Korruption, politischen Einfluss und auch Diskriminierung im Sport. Also zusammengefasst kann man sagen, Sport Insight steht für kritischen Sportjournalismus und gibt den Stimmen Raum, die sonst selten gehört werden. Den Podcast findet ihr in ARD Sounds und den Link auch bei uns in den Shownotes. Musik Astrid, wir waren stehen geblieben bei politischen Äußerungen im Sport.
Michael Groß, der hat sich trotzdem nie den Mund verbieten lassen.
Ich habe ja auch neben den eigentlichen Wettkämpfen meine Meinung immer wieder gesagt, zu allen möglichen Geschichten. Und deswegen bin ich der Meinung, man hat die Möglichkeit dazu. Wir alle können uns unterhalten, außerhalb des Wettkampfs über alles Mögliche. Nur beim Wettkampf, in der konkreten Wettkampfsituation im Stadion, da sollte dann wirklich rein pur der Sport im Fokus stehen.
Wenn wir zurückkehren zu der Frage, ob sich Deutschland für Olympia 2036 bewerben sollte, 100 Jahre nach 1936. Michael Groß sagt ja, das ist kein Problem. Deutschland hat sich verändert. Und das IOC? Schließlich war es damals eine Entscheidung des IOCs. Die Entscheidung, die wir uns in dieser Staffel anschauen, nämlich dass Olympia 1936 in Berlin belassen wurde.
Wir haben das IOC gefragt, was sie dazu sagen, zu diesem Erbe, dieser Verantwortung für Deutschland. Sie haben uns schriftlich geantwortet, das sei nicht ihre Sache. Ob sich Deutschland bewirbt, das sollen wir uns beim DOSB melden.
DOSB, also beim Deutschen Olympischen Sportbund. Und genau das haben wir gemacht. Falls ihr jetzt zusammenzuckt, das ist nicht euer Teams, das ist meins.
So, hallo.
Genau.
Hallo Frau Brock, ich grüße.
Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, klar, bei so einem Thema immer gerne.
Ich habe mich mit Otto Fricke verabredet, ehemaliger FDP-Finanzpolitiker und Vorstandsvorsitzender des DOSB. Und damit natürlich klarer Fürsprecher für eine olympische Bewerbung für Deutschland. Auch für 2036. Und ich wollte von ihm wissen, wenn sich Deutschland für 2036 bewirbt, wie wird man dieser historischen Verantwortung gerecht? Also was müsste man beachten?
Ich muss klar machen, was damals passiert ist, warum es damals passiert ist und wie ich verhindere, dass es nochmal passieren kann, von welcher Seite und auf welchem Wege auch immer. Wir müssen vielmehr gucken, wo die kleinen Details im Anfang waren, die all das ermöglicht haben, um das berühmte während den Anfängen zu verdeutlichen.
Auf konkrete Maßnahmen, wie das ausschauen könnte, da wollte er sich noch nicht festlegen. Da seien sie noch ganz am Anfang. Aber er kann sich vorstellen, die Geschichten von jüdischen Sportlern und Sportlerinnen aus anderen Nationen zu erzählen, die teilgenommen haben. Oder die Geschichte der Juden und Jüdinnen, die hier 1936 längst ausgeschlossen waren vom Sport. Vielleicht auch das Propagandabild von Hitler zu durchbrechen, lieber zu zeigen, welche Erfolge schwarze SportlerInnen, nicht weiße Menschen bei Olympia damals erzielt haben und auch damals schon im Fokus des Interesses standen. Und all das, ein begleitendes Programm, das werde so oder so geplant.
Unabhängig von der Frage, ob wir 2036 den Zuschlag bekommen, wird der DOSB so oder so Veranstaltungen machen, wollen und müssen, wollen, weil er es will, müssen, weil er in der Verantwortung steht.
Während den Anfängen, hat Otto Fricke da gerade gesagt. Ja, da kommt man ja auch nicht dran vorbei, auch darüber zu sprechen, dass in Deutschland in den Umfragen gerade eine Partei vorne steht, die in großen Teilen vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.
Darauf habe ich ihn auch angesprochen.
Da gucken wir uns ganz genau die Äußerungen, die Wahlprogramme an, um dann auch zu sehen, was da auf uns möglicherweise zukommt. Ich kann mich als DOSB nicht über die Entscheidung des Souveräns stellen. Das kann ich nicht. Also ich kann nicht sagen, pass mal auf, ich sage euch jetzt, wie ihr gefälligst zu wählen habt. Aber ich gucke natürlich auch genau, weil danach werde ich dann auch gefragt, was bedeutet der Ausgang der einen oder anderen Wahl möglicherweise A für Standorte und B, wenn ich international gefragt werde, welche Auswirkungen habe ich dann da an der Stelle, sodass möglicherweise dann bei einer Entscheidung, welcher Standort in Europa gewählt wird, das eine Rolle spielt.
Das ist spannend, weil das hieße ja, eine starke AfD könnte unter Umständen die Standortentscheidung beeinflussen.
Womöglich. Das IOC hat uns geschrieben, es ist nicht seine Aufgabe, politische Entwicklungen zu kommentieren.
Wenn wir jetzt zurückschauen, das IOC hat 1936 nicht gestoppt, als Hitler an der Macht war. Sie, diese bereits beschlossene Vergabe nach Berlin. Und dann kommt 1972 Olympia in München mit dem Slogan »Heitere Spiele«. Die sollten den Schatten von 1936 vertreiben. Das hat hervorragend funktioniert, bis eine palästinensische Terrorgruppe israelische Sportler als Geisel nimmt im Olympischen Dorf. Eine missglückte Befreiungsaktion endet damit, dass alle Geiseln getötet werden. Insgesamt sind 11 israelische Olympiateilnehmer ums Leben gekommen. Und als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, die Angehörigen der Opfer mussten anschließend jahrzehntelang um Anerkennung, Entschädigung und Gedenken kämpfen. Und es gibt eine Schlüsselfigur, die diese beiden Olympischen Spiele in Deutschland verbindet.
Jemand mit sehr viel Einfluss, wie ich in der Recherche und durch dich gelernt habe.
Das ist der Amerikaner Avery Brundage. 1936 ist er in den USA bereits ein mächtiger Sportfunktionär und nach dem Krieg wird er dann IOC-Präsident. Er hat sich vor 1936 von der NS-Propagandashow regelrecht einseifen lassen und er setzt dann auch durch, dass es eben keinen amerikanischen Boykott gibt. Von ihm sind Aussagen überliefert, dass er es nicht einmal problematisch fand, dass Juden aus deutschen Sportvereinen ausgeschlossen wurden. Sein Leben lang bestand Brundage jedoch darauf, Sport sei unpolitisch. Sein Satz nach dem Anschlag 72, "The games must go on", der ist in die Geschichte eingegangen, wird bis heute diskutiert.
Ja, diese Position, dass Sport unpolitisch ist, sein soll, das prägt das IOC ja bis heute. Aber ist es tatsächlich so einfach? Gerade 1936, wir haben es in den ersten beiden Folgen gehört, wie unübersehbar die Propaganda war. Und dann gibt es ja heute noch Elemente, die von damals stammen. Astrid, was sagt Michael Groß dazu?
Auch dazu hat er eine klare Meinung.
Der olympische Fackellauf wurde in Berlin 1936 erfunden. Also Olympische Spiele haben immer einen Fackellauf. Ja, sagt keiner, das dürfen wir nicht machen, weil das haben 1936 wurde das erfunden.
Ist ja eigentlich schon interessant, dass das so selten diskutiert wird, einfach weil es so eine Symbolik hat.
Ja, ich habe darüber mit Josef Schuster gesprochen, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden. Wie ich ist Schuster ein Würzburger und dort habe ich ihn auch getroffen in seinem Büro. Und meine Frage an ihn war, was hält er von einer deutschen Bewerbung um Olympia 2036?
1936, mit der Inszenierung, die durch das Hitler-Regime gemacht wurde, und dann genau 100 Jahre später sozusagen eine Jubiläumsolympiade zu machen, finde ich nicht sehr gut.
Haben Sie auch ja, Gespräche geführt mit den, zum Beispiel mit dem DOSB?
Ja, es gab Gespräche mit dem DOSB. Ich habe denen auch klar gesagt, dass ich es nicht für gut halten würde. Auf der anderen Seite auch, wenn es denn so käme, daran auch keine große Kritik üben würde. Ich kann auch den Gedanken verstehen, dass jemand sagt, 1936 einerseits, 2036 andererseits, ein anderes Deutschland, eine andere Bundesrepublik, ist auch eine Argumentation. Und deshalb, es war ja primär die Überlegung, gerade diese Olympischen Spiele 2036 in Berlin wieder stattfinden zu lassen. Da muss ich ehrlich sagen, das habe ich eher für keine so gute Idee gehalten.
Gibt es andere Orte, die Ihnen da lieber wären?
Jeder Ort, der nicht Berlin ist.
Das trifft genau unsere Kernfrage. Wie umgehen mit dieser historischen Hypothek? Mit dem Jahr, mit dem Ort? Astrid, du recherchierst jetzt schon so viele Jahre zu dem Thema. Was meinst du? Olympia in Deutschland 2036?
Wenn jetzt die deutschen Sportfunktionäre ein solches Olympia mit einem kritischen Rückblick auf die Nazi-Spiele verbinden würden, das wäre okay für mich, das würde mich beruhigen. Mein Großvater, der wollte es nie sehen, welche Grausamkeiten das Regime begangen hat, das er unterstützt hat. Ich finde aber, das gehört dazu, zu dieser Geschichte von der Goldmedaille, auf die er so stolz war. Und weißt du, was mich noch viel mehr beruhigt als diese geschichtsbewussten Sportfunktionäre? Das sind die Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 6C im Würzburger Deutschhausgymnasium. 11, 12 Jahre alt. Die schicken uns nämlich eine klare Message. Sie wollen kein Land, in dem Menschen unterdrückt werden.
Danke dir, Astrid, dass du uns auf diese Zeitreise mitgenommen hast, die auch in die Zukunft führt.
Sehr gerne.
Und natürlich danke euch fürs Zuhören. Falls ihr Feedback habt, Lob oder Kritik zu dieser Staffel, immer gerne an dieentscheidung@br.de. Und denkt an eure generellen Fragen und Feedback zum Podcast für unsere Q&A-Folge im Herbst. Im Herbst sind wir mit diesem Podcast übrigens auch live im NS-Dokumentationszentrum zu Gast in München. Den Termin könnt ihr euch schon mal merken, 15. September, falls ihr vorbeikommen wollt. Das war Folge 3, Versöhnen. Die letzte Folge unserer Staffel Mein Opa, die Nazis und Olympia. Alle Folgen in ARD Sounds. Diese Staffel von Die Entscheidung ist eine Produktion der Redaktion Ausland und politischer Hintergrund im Juli 2026. Reporterin für diese Staffel war Astrid Freieisen. Redaktion Barbara Kostolnik. Mitrecherchiert haben Lena Rajewski und Charlotte Knoll. Distribution Stefanie Ramp und Anton Rauch. Produktion Robin Ault. Und mein Name ist Jasmin Brock. Macht's gut und bleibt entscheidungsfreudig.